Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein schwarzer Strich auf dem Papier. Und damit geht es meist los in der Kunst des William Kentridge. Egal, ob am Ende daraus ein Animationsfilm, eine Installation, eine Druckgrafik, eine Skulptur oder eine Kohlezeichnung wird. Alles beginnt mit einer Linie. Und weil die Werke des Südafrikaners nicht nur in Museen und Galerien zu sehen sind, weil er nämlich auch Bühnenbilder erschafft und Opern inszeniert, deshalb hat er es schlicht und einfach aufgegeben, sich auf eine Berufsbezeichnung festzulegen.
I gave up trying to describe myself as one thing.
Ja, nennen wir ihn also den Künstler William Kentridge, Künstler von Weltruhm, um genau zu sein. Im April ist er 70 Jahre alt geworden und die deutsche Museumslandschaft feiert ihn mit einer Mehrfachausstellung im Essener Folkwang-Museum und an mehreren Orten der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Über all das erfahren Sie später mehr in dieser Ausgabe von Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Die Jahrgänge der 1940er, geboren in Kriegszeiten oder unmittelbar danach, als die Welt in Trümmern lag und Sicherheit ein rares Gut war. Die Jahrgänge der 1940er, heute sind sie betagt und schauen zurück auf eine Wirtschaftswunderjugend, auf Rock'n'Roll und sexuelle Revolution, auf Karriere und Familienleben in Friedenszeiten. Genau diese Generation stand gestern Abend im Mittelpunkt bei der Ruhr-Triennale in Bochum, in der einstigen Industriehalle mit dem schönen Namen Jahrhunderthalle. Da fand die deutsche Erstaufführung eines Musiktheaterabends statt von dem britischen Komponisten Philip Venables. Der Titel »We are the lucky ones«, »Wir sind die Glücklichen«. Darüber habe ich mit unserem Theaterkritiker Stefan Keim gesprochen. »We are the lucky ones«, das ist ja ein Zitat, denn Grundlage für den Abend sind Interviews mit Menschen aus genau den Jahrgängen, also 1940 bis 1949. Stefan, ist das so der allgemeine Tenor, dass diese Generation glücklich darüber ist, dass sie nicht früher und auch nicht später zur Welt gekommen ist?
Es gibt schon wirklich viele Glücksmomente an diesem Abend, aber auch das genaue Gegenteil. Und das ist so die Kunst des Ganzen aus diesen über 70 Interviews, die da geführt worden sind. Der Regisseur Ted Huffman hat mit Nina Siegel zusammen das Libretto geschrieben, das so zusammenzuschreiben, dass da eben etwas rauskommt, was für sehr viele Menschen, es soll ja ein Generationenporträt sein, möglich ist. Also ein Beispiel, da erzählt jemand davon, das wird übrigens von einem Mann gesungen, dass er, sie, eine alleinerziehende Mutter ist und sich absolut in den 70er Jahren dann durch das Leben kämpfen muss. Und ohne irgendwie was dazwischen moderativ oder so zu machen, wird als nächstes eine Geschichte dagegen gesetzt, wo ein Paar zum Examen ihres Sohnes erstmal beide Kinder einlädt und eine wunderbare, tolle Reise durch die USA macht. Und dann sieht man im Hintergrund die Bilder, die dabei entstanden sind. Also Glück und Unglück, Kampf und Luxus, das steht an diesem Abend direkt nebeneinander.
Daran hört man jetzt schon mal, dass es ganz unterschiedliche Biografien sind, die da abgebildet werden. Bleibt es bei diesem sehr persönlichen, individuellen oder ist auch das Große dahinter zu spüren, also der gesellschaftliche Wandel oder auch historische Ereignisse?
Ja, dadurch, dass da so offen gefragt worden ist, woran erinnert ihr euch, erzählt uns das, sind natürlich auch viele historische Ereignisse mit drin. Also die Mondlandung ist ebenso mit drin wie das erste Verlieben und der Rock'n'Roll in den 50er und 60er Jahren und später auch die sexuelle Befreiung. Also all das kommt rein, aber eben nie mit dem Anspruch, jetzt eine allgemeine Zeitgeschichte zu sein, sondern immer aus der Perspektive der Leute, die heute 72 bis 82 sind. Und das finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Das ist ja so eine Arbeitsweise, die wir eher aus dem Schauspiel kennen, dieses dokumentarische Arbeiten und daraus entsteht dann Kunst. In der Oper ist das bisher nicht so der Fall und ich finde, das ist hier eine sehr gelungene Aktion.
80 Jahre Lebenszeit sind ja auch 80 Jahre Musikgeschichte. Rock'n'Roll haben wir beide jetzt schon genannt, scheint uns sehr prägend zu sein für diese Generation. Aber wie bildet Philip Venables diese 8 Jahrzehnte ab? Von allem so ein bisschen musikalisch?
Ja, also er hat es selber auch als eklektisch beschrieben. Es ist so von der Bühne her, dass es so eine viereckige Bühne ist und in der Mitte ein riesiges Loch. Und darin sitzen die Bochumer Symphoniker und die klingen auch oft wie eine Big Band.
Alle Hasen,
Es gibt auch ein paar sehr schöne und stillere Momente, die dann vor allen Dingen Claren McFadden, die kennt man ja, das ist eine ältere Sopranistin, singt. Aber 8 Leute sind da auf der Bühne, 4 Männer, 4 Frauen. Und die haben die meiste Zeit doch eine ziemliche Power und legen los und haben dann eine sehr unterhaltsame Musik eigentlich zu singen.
Jetzt hast du es gerade selbst noch mal gesagt, ein Generationenporträt soll das ja sein. We are the lucky ones. Und zwar das Porträt einer Generation, die unsere heutige Gesellschaft ja maßgeblich geprägt hat. Ich weiß nicht, ob man wirklich von einer Oper sprechen kann. Du hast ja gerade die Musik eingespielt. Deshalb frage ich ein bisschen offener, ist dieses Vorhaben insgesamt geglückt, die Generation zu porträtieren?
Ja, es ist Musiktheater. Ein Musiktheater, das über die Opernfans hinauswirken will. Und deswegen finde ich das auch sehr gut, dass sie eine durchaus eingängige Musik gemacht haben. Für mich ist es ein Stück, das mich aufmerksam gemacht hat. Ich habe ganz platt gesagt daran gedacht, ich muss dringend mal wieder meinen Papa anrufen, der auch aus dieser Generation ist. Aber es macht einen offen für verschiedenste Biografien, auch dass man eben so ähnliche Lebensumstände völlig anders erleben kann und dass man auch als reicher Mensch ehrlich unglücklich sein kann. Das wird ja heute gar nicht so oft beschrieben und gesehen und oft als selbstmitleidig auch mitempfunden. Und das ist die Qualität dieses Stückes. Es öffnet einen.
Stefan Keim über We Are the Lucky Ones. Der Musiktheaterabend wurde gestern Abend zum ersten Mal in Deutschland aufgeführt, und zwar bei der Ruhr-Triennale in Bochum.
I suppose there was a sense of indignation and rage at the dinner table.
Eine gewisse Empörung und auch Wut saßen bei Familie Kentridge abends mit am Esstisch in Johannesburg. Die Eltern, Anwälte im Kampf gegen die Apartheid. Vor Gericht vertraten sie so prominente Bürgerrechtler wie Nelson Mandela und Steve Biko. Mit den Mitteln der Kunst setzt ihr Sohn William Kentridge seit Jahrzehnten den Kampf seiner Eltern fort. Von Unterdrückung und Ausbeutung der Schwarzen in Südafrika erzählt er, auch von den Folgen der deutschen Kolonialherrschaft im benachbarten Namibia. William Kentridge horcht förmlich in die Geschichte seiner Heimat hinein. Das meint denn wohl auch der Titel der Kentridge-Ausstellungen in Essen und Dresden, Listen to the Echo, dem Echo zuhören. Beginnen wir unseren Rundgang durch die Doppelschau zum 70. Geburtstag von William Kentridge im Ruhrgebiet in Essen. Sabine Oelze nimmt uns mit.
Es ist dunkel in der fensterlosen Ausstellungshalle des Museum Folkwang. Brauner Kork an den Wänden verstärkt die Untertage-Atmosphäre. Nur die gezeichneten und abfotografierten Filme von William Kentridge sorgen für Licht. Mine, ein Schlüsselwerk aus der Serie Drawings for Projection, erzählt von der Ausbeutung und der Ungleichheit in den Goldgruben von Johannesburg. Die Bilder ruckeln und kippen ins Surreale. Ein weißer Industrieller drückt den Stempel seiner Kaffeekanne. Im Film verwandelt sich der Stempel in einen Bohrer, der sich durch Bett und Boden hinab zu den erschöpften schwarzen Arbeitern in den Schächten frisst.
Es gibt eine Verbindung zwischen Johannesburg und Essen. Beide sind Bergbaustädte. In Essen Kohle, in Johannesburg vor allem Gold. Aber beide sind am Ende dieser Epoche angekommen. Es sind Postbergbaustädte. In der Ausstellung gibt es Arbeiten, die sich auf den Bergbau in Johannesburg beziehen. Und ich hoffe, dass das hier nachhallt, weil es dazu eine städtische Erinnerung gibt.
Erinnerung ist das große Thema von William Kentridge. Überall in dieser weit verzweigten Ausstellung, die Werke aus mehr als 4 Jahrzehnten zeigt, geht es um die Folgen des Kolonialismus, um Migration und Flucht. Black Box, eine kleine Bühnenmaschine aus Holz mit Projektionen und Schatten, funktioniert wie ein Flugschreiber des Traumas. Thema ist der Völkermord an den Herero und Nama durch die deutsche Kolonialmacht. Auf der Miniaturbühne erscheinen Figuren mit traditionellem Kopfschmuck. Aus dem Off klingen Lieder von Nachfahren der Überlebenden. Dahinter blitzen koloniale Befehle auf, Geigen ziehen vorbei. Und dazu läuft Mozarts Zauberflöte. Die süße Musik prallt auf die Bilder der Gewalt.
Die Musik spielt eine wichtige Rolle. Seit über 40 Jahren beschäftige ich mich damit, wie Klang das Bild beeinflusst und umgekehrt. Manche Stücke wurden eigens komponiert, andere sind gefundene Musik. So entsteht ein weiter musikalischer Bogen durch die gesamte Ausstellung.
William Kentridge schafft Bildwelten über Traumata, ohne erhobenen Zeigefinger. Am Anfang steht immer die Zeichnung, Kohle auf Papier. Daraus entwickelt Kentridge die Animationen, für die er berühmt ist, aber auch Tapisserien oder Skulpturen. Alles greift ineinander.
So the drawings, the animations are made using charcoal,
which die Zeichnungen entstehen mit Kohle, im Grunde verbranntes Holz. Radiert man, bleibt immer ein grauer Schatten. Man kann es nie ganz auslöschen. Durch das ständige Zeichnen und Verändern tragen die Bilder Spuren ihrer früheren Stadien. Zeit ist in die Technik eingeschrieben.
And so built into the process itself is a record of time passing.
Zum Schluss wird es im Folkwang-Museum überraschend selbstironisch. Das Video Self-Portrait as a Coffee Pot hat etwas von Slapstick à la Buster Keaton. Kentridge arbeitet in seinem Atelier und diskutiert mit seinen eigenen Doppelgängern. Vielleicht liegt genau darin die Pointe des Essener Teils der Ausstellung Listen to the Echo. Kentridges Kunst fordert uns auf, dem Sichtbaren zu misstrauen und dem Echo zuzuhören, dem Echo der Geschichte.
Sabine Oelze über den Essener Teil der William Kentridge-Feierlichkeiten im Museum Folkwang. Dort zu sehen bis Mitte Januar. In Dresden, am anderen Ende der Republik, gibt es an diesem Freitagabend Kentridge Open Air. Einen Umzug zu mitmachen. Mit Musik, Tanz und Masken. Eine sogenannte künstlerische Prozessionsperformance wird durch die Dresdner Altstadt ziehen. Ganz im Sinne des südafrikanischen Künstlers, der ja fasziniert ist von Menschengruppen, die gemeinsam für eine Sache auf die Straße gehen. Zudem ist Mobilität eine ganz gute Voraussetzung für all jene, die ab morgen in Dresden in die Bilder- und Klangwelten des William Kentridge eintauchen wollen. Denn gleich an drei Orten wird seine Kunst zu sehen sein. Im Albertinum, im Kupferstichkabinett im Residenzschloss und in der Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte. Was dieses Kentridge Festival zu bieten hat, weiß Silke Hennig.
Immer neue Menschengruppen ziehen als Schattenrisse über die provisorisch wirkenden Projektionswände. Auf Militärkapelle folgt religiöse Prozession, Vertriebene mit ihren Habseligkeiten auf dem Kopf, ein Totentanz, eine Demo mit wild gestikulierenden Rednern.
We're looking a lot at the nature of historical processions that relate to different works in Dresden.
William Kentridges monumentale Filminstallation More Sweetly Play the Dance von 2015, jetzt zu sehen im Dresdner Albertinum, korrespondiert sehr direkt mit dem Ort. Denn nur wenige Meter entfernt in der Altstadt befindet sich der Dresdner Fürstenzug. Hoch zu Ross präsentieren sich dort Generationen von Wettiner Fürsten auf einem über 100 Meter langen Porzellanwandbild, das im 19. Jahrhundert den Machtanspruch des Herrscherhauses seit dem Mittelalter illustrieren sollte. Prozessionen, Umzüge aller Art als Ausdruck nicht nur von Macht, sondern von Hoffnung und Zusammenhalt wie von kollektiver Trauer, beschäftigen William Kentridge schon lange. Immer wieder stößt man in den Dresdner Ausstellungen auf dieses und andere Motive seiner Auseinandersetzung mit Geschichte und Politik, die im Konkreten, wie der Apartheid in Südafrika, immer auch das Allgemeine sucht. Die Vielfalt der druckgrafischen Ausdrucksformen, die er dafür im Laufe der letzten 45 Jahre gefunden hat, setzt das Kupferstichkabinett ins Verhältnis auch zu kunsthistorischen Vorbildern wie Goya, wobei Kentridges Wesenskern eigentlich nicht das eine endgültige Bild ist, sondern im Gegenteil dessen fortwährende Veränderung und Überschreibung, wie sie seine Animationsfilme prägt. Sein barockes Ausgreifen von der Zeichnung aus in andere Medien wie Film, Installation und Theater verdeutlicht auf angemessen quirlige Art vor allem die Ausstellung in der Dresdner Puppentheatersammlung. Deren Direktorin Kathi Loch hebt die Bedeutung des Ausstatters und Theaterregisseurs William Kentridge hervor.
Also die Arbeiten, die Kentridge mit der Handspring Puppet Company in Johannesburg gemacht hat, das waren schon große, wegweisende Arbeiten in den 90ern. Und eine von den Arbeiten ist ja auch bei uns in der Ausstellung jetzt sehr präsent, Ubu and the Truth Commission. Die haben damals das Puppentheater nicht neu erfunden. Also das ist eine völlig gültige Art des zeitgenössischen Puppentheaters mit offener Spielweise in Kombination auch mit Schauspiel. Also da werden ja Themen verhandelt wie eben das Ende der Apartheid oder Kolonialismus in Afrika.
Politische Inhalte also, die von Darstellern und Puppen auf der Bühne dem Publikum auf gleichzeitig drastische wie zauberhafte Weise verabreicht werden. Die Ausstellung in der Puppentheatersammlung zeigt Arbeiten, die in Kentridges Umfeld, in dem von ihm mitbegründeten Center for the Less Good Idea entstanden sind, eine Art künstlerischem Laboratorium in Johannesburg. Und sie verdeutlicht seine Methodik, wie er mit realen Objekten arbeitet und sie transformiert. Ein hölzernes Dreibein zum Beispiel, ein Stativ für Kameras oder Scheinwerfer, das immer wieder in seinen Zeichnungen auftaucht, in Filmen zu laufen und zu tanzen beginnt, leiht seine Beine einem Holzpferd. Im nächsten Film sitzt der Künstler obendrauf und erklärt, warum ein kleiner Mensch hoch zu Pferd eben mehr hermacht, als wenn er auf seinen eigenen Beinen steht. Ein kleiner Gruß an den Dresdner Fürstenzug und ein Beispiel für die vielfältigen Überschneidungen zwischen den an und für sich so verschiedenen Dresdner Ausstellungen.
Und nochmal ein Beleg für die Vielfalt im Schaffen des südafrikanischen Künstlers William Kentridge. Silke Hennig über Listen to the Echo in Dresden. Alle Ausstellungen zum 70. Geburtstag von William Kentridge in Dresden und in Essen sind bis in den Januar hinein zu sehen. Der Kampf gegen die Apartheid in Südafrika, dem hatte sich, wie William Kentridge und doch auch ganz anders, die Schriftstellerin und Journalistin Ruth Weiß verschrieben. Als Ruth Löwenthal war sie 1924 in Fürth zur Welt gekommen. Ihrer jüdischen Familie gelang 12 Jahre später die Flucht vor den Nationalsozialisten nach Südafrika. Der Blick für Unterdrückung und Ungerechtigkeit war geschärft. Oder, wie es Ruth Weiß noch vor 2 Jahren beim Holocaust-Gedenken im Landtag von Nordrhein-Westfalen formulierte, ich lernte, dass Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit keine Grenzen kennen. Ihr Gegenmittel, das Schreiben. In Romanen, Kinderbüchern und für Zeitungen. Ihre Bücher wurden Schullektüre, ihre Stimme wurde gehört. Heute Morgen ist Ruth Weiß im Alter von 101 Jahr im dänischen Aalborg gestorben. Sebastian Engelbrecht erinnert an sie.
Ruth Weiß war eine Fürterin. Dort wurde sie 1924 geboren.
Fürth war ein besonderer Ort für Juden. Es war die größte Gemeinde im Süden. Seit dem 16. Jahrhundert war es eben an diese Stelle gerückt. Und dort hat man sich zu Hause gefühlt. Und die Verbindungen zwischen Philanthropen, jüdische Philanthropen, die der Stadt etwas hinterlassen haben, das kann man heute noch sehen.
Mit 11 Jahren floh sie aus Nazi-Deutschland an der Seite ihrer Mutter nach Südafrika, wohin der Vater schon 1933 ausgewandert war.
Von einem Tag zum anderen, dass sich das geändert hat, das war ein enormer Schock.
Aus der Fürterin wurde eine Kosmopolitin im wahrsten Sinne. Das Leben von Ruth Weiß ist voller Bewegung. Ein Umzug folgte dem anderen. Großbritannien, Südafrika, Rhodesien, später Simbabwe und Sambia heißen die Stationen ihres Lebens. Und auch nach Deutschland kehrte sie mehrmals zurück. 1965 für 3 Jahre nach Köln und 2002 nach Lüdingshausen in Westfalen. Zuletzt lebte sie bei ihrem Sohn in Dänemark. So vielfältig wie die Orte sind auch ihre Berufe. Mitarbeit im Rechtsanwaltsbüro, in der Buchhandlung, im Verlag, im Versicherungsbüro. Seit 1966 war Ruth Weiß Wirtschaftsjournalistin, Korrespondentin, unter anderem für den Guardian und für die Deutsche Welle. Schließlich war sie Schriftstellerin, Autorin von Sachbüchern und Romanen. 80 Bücher hat sie geschrieben. Viele handeln von der Geschichte der Juden, unter anderem die Familiensaga Die Löws. Sie umfasst viele Jahrhunderte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Viele Jahrzehnte lang setzte sich Ruth Weiß gegen Rassismus und Antisemitismus ein. Als Bürgerrechtlerin in Südafrika, Journalistin und Beraterin in Simbabwe, in Lesungen an deutschen Schulen. Ihr Engagement für die Rechte der Schwarzen gegen die Apartheid ging nicht auf Kosten Israels, wie es bei manchem postkolonialen Theoretiker der Fall ist.
Man kann einfach den Apartheidstaat nicht mit Israel vergleichen.
Wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag im vergangenen Jahr sagte sie, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse sei im Leben nicht immer eindeutig zu treffen. Im Blick auf den Krieg zwischen Israel und Gaza aber urteilte sie,
was ich böse finde, ist die Absicht, Palästinenser, ganz normale, unschuldige Leute, in eine Situation zu bringen, wo sie möglich zum Opfer werden. Ich spreche von den Menschen, die in Schulen gehen oder Moscheen, und natürlich in Krankenhäuser, unter denen diese gefährlichen Tunnel gebaut worden sind. Dass das heute noch eine Strategie ist, das ist böse. Aber das sind ja nicht alle Palästinenser.
Für ihr Engagement, für ihren Weitblick, ihre Werke wurde Ruth Weiß vor 3 Jahren zur Ehrenpräsidentin des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland ernannt. 2022 zeichnete dasselbe PEN-Zentrum sie als herausragende Bürgerrechtlerin gegen Apartheid und als Autorin aus.
Im Alter von 101 Jahr ist heute Ruth Weiß gestorben. Sebastian Engelbrecht erinnerte an die Schriftstellerin, Menschenrechtlerin und Journalistin. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt im Bundeshaushalt 2025 deutlich mehr Geld. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Die zusätzlichen Mittel für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sind eine sehr gute Nachricht. Man könnte auch sagen, die Nofretete kann weiterhin froh lächeln. So kommentierte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer die finanzielle Zuwendung heute. 20,9 Millionen Euro soll die SPK demnach zusätzlich bekommen. Insgesamt stehen für die Kultur- und Medienpolitik des Bundes im Jahr 2025 rund 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von knapp 2%. Das Haushaltsgesetz tritt nun rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft. Nachdem die Tochter und der Schwiegersohn eines hochrangigen SS-Offiziers in Argentinien ein NS-Raubkunstgemälde zurückgegeben haben, läuft nun eine Anklage gegen sie. Die zuständige Staatsanwaltschaft begründete die Anklage damit, dass Patricia Katgian und ihr Ehemann die Kunstwerke bewusst hinterschlagen hätten. Dabei handelt es sich um ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert des italienischen Malers Giuseppe Ghislandi und 22 Werke des Malers Henri Matisse, die bei der Familie zufällig entdeckt worden waren. Friedrich Katgian war Finanzberater des NS-Kriegsverbrechers Hermann Göring und hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien abgesetzt, wo er 1978 starb. Das Gemälde war seinerzeit einem jüdischen Kunstsammler in den Niederlanden gestohlen worden, wir berichteten. In Chemnitz sind die temporär abgedeckten Kunstwerke auf dem Festivalgelände für die Öffentlichkeit wieder frei zugänglich. Die Kunstwerke waren im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz zu sehen. Sie waren Mitte dieser Woche abgehängt bzw. verdeckt worden, weil Antisemitismusvorwürfe gegen sie laut geworden waren. Wir berichteten. Um das weitere Vorgehen auf eine sachliche und fundierte Basis zu stellen, kündigte der Vorstand des Street Art Festivals E-Book nun an, eine wissenschaftliche Expertise über die Bildaussage der Werke einzuholen. Die bisher schon eingeholten Einordnungen würden dabei deutlich in die Richtung führen, dass die Antisemitismusvorwürfe, so der Verein, gründlich anzuzweifeln seien. Der Beauftragte für jüdisches Leben in Sachsen hält die Kritik an den Kunstwerken weiterhin für gerechtfertigt. Ein Teil der ausgestellten Arbeiten bediene judenfeindliche und verschwörungsmythische Klischees. Nach der Kritik von US-Präsident Trump an den Smithsonian-Museen hat deren Leiter Lonnie Bunch nun reagiert. Trump hatte öffentlichkeitswirksam geäußert, dass die Institute zu negativ über die Geschichte der USA berichten. Der amerikanische Stolz, die amerikanische Macht und damit meinte er wohl die US-amerikanische, sollten künftig mehr in den Vordergrund gestellt werden. In dem Schreiben von Bunch an das Weiße Haus heißt es nun ein wenig salomonisch, den 8 Instituten sei ihre Unabhängigkeit von großer Bedeutung. Um diese zu gewährleisten, finde gerade eine hausinterne Untersuchung statt. Gleichzeitig aber schrieb Bunch auch, er freue sich über die Bewunderung und Wertschätzung Trumps gegenüber dem Smithsonian. Und das ist vermutlich recht unironisch gemeint, denn das Smithsonian ist zwar keine Bundesbehörde, rund 53% seines jährlichen Budgets von 1 Milliarde Dollar erhält es aber über Zuweisungen, die vom US-Kongress beschlossen werden. Das Smithsonian ist eine bedeutende US-amerikanische Forschungs- und Bildungseinrichtung, die mehrere Museen betreibt.
Antje Allrock mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Koalition in Berlin hat sich also auf den Bundeshaushalt für das laufende Jahr geeinigt. Das ist gleich Thema im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr, also nach den Nachrichten. Soweit Kultur heute an diesem Freitag mit Marja Elmenreich.